Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, zwei Verse aus dem ersten Korintherbrief begleiten uns heute Abend, dort im 10. Kapitel die Verse 16 bis 17. Paulus schreibt: Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe ganz am Anfang dieses Gottesdienstes gesagt, wir leben in Extremen. Und eines dieser Extreme, das ist das, was Paulus hier an seine Gemeinde in Korinth schreibt. Er schreibt in eine Situation hinein, in der eine junge, frische Gemeinde sich bildet, in der Menschen aus unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichem Wohlstand, auch unterschiedlicher Bildung zusammenkommen. Eine Gemeinde, in der sie alle von einem Brot essen sollen und dann doch die Erfahrung machen, wie man sie in der jüngeren Vergangenheit mal scherzhaft gesagt hat, da sind alle gleich, aber ein paar sind gleicher. Damals, da gab es eben diejenigen, die besser situiert ihren Reichtum mit hineinbrachten und hinabblickten auf andere, einfachere. Da gab es einen Konflikt zwischen denen, die aus der jüdischen Tradition stammten und denen, die als Heidenchristen dazu gestoßen waren. Jeder mit seiner Prägung und jeder mit seinen Erfahrungen. Und es gab Reibereien. Es gab ein Gedränge. Wer ist der Erste? Wer ist der Beste? Kommt uns das nicht bekannt vor? Funktioniert heute auch noch. Es funktioniert durch die Jahrhunderte hindurch. Es funktioniert, wie es scheint, im Leben und im Sterben. Das habe ich zumindest heute aus einem Zeitungsartikel gelernt. Sie haben es vielleicht auch gelesen, dass der Kreis Heimatpfleger über Begräbnisstätten in einigen Kirchen in unserem Raum geschrieben hat. So, dass die Kirchenpatrone und die Pfarrer ziemlich weit im Chorraum ihre Gruften hatten. Bürger, die konnten dann mal im Kirchenschiff beerdigt werden. Normale Leute, wie ich und du, auf dem Friedhof. Und die Übelwichte dann in ungeweihter Erde noch weiter draußen. Er beschreibt es so schön und begründet es auch richtig, dass er sagt, man hat sich gewünscht, möglichst nah am Altar begraben zu sein. Möglichst nah an dem Ort, an dem Christus gegenwärtig ist, in Brot und Wein, aber auch möglichst nah an dem Ort, von dem man eben hoffte, wenn der jüngste Tag kommt und das Licht von Osten herankommt, dass man dann auch bei der Auferstehung einer der Ersten ist. Komischerweise auch da schon etwas Gedränge. Diejenigen, die in dieser Welt auf der sonnigeren Seite des Lebens standen, Macht und Geld hatten, wollten sich durch die möglichst nahe Bestattung am Altar auch ein kleines, besseres Plätzchen in der zukünftigen Welt sichern. Soweit war dieser Bericht ja gar nicht schlecht und auch nicht falsch. Ein bisschen stutzig bin ich geworden, wie er geschrieben hat, dass es wäre vornehmlich in evangelischen Kirchen gewesen. Die Bestattung in Kirchen, die gab es auch im Katholizismus vor und nach der Reformation. Aber dann habe ich mir gedacht, holla, An einer Stelle hat er es ein bisschen dramatisch bis makaber gemacht, wo er von zwei Fällen berichtet, wo bei Renovierungen in der Kirche die Gruften geöffnet wurden und auch Särge geöffnet wurden und man festgestellt hat, dass die da drin bestatteten Personen auf dem Bauch und nicht auf dem Rücken lagen. Und er hat messerscharf draus geschlossen. Das müssen also Menschen gewesen sein, die nicht ganz tot waren, als man sie bestattet hat. Und die sind dann im Sarg aufgewacht, haben sich umgedreht und haben versucht, mit dem Buckel den Sargdeckel hochzudrücken. Also ich denke mal rein physikalisch, auch bei diesen Sarggrößen ist es schwierig, sich da drin umzudrehen. Und zum anderen gibt es einen weniger makabren und viel einfacheren Grund, warum manch einer, wenn sein Sarkophag geöffnet wird, auf dem Bauch liegt und nicht am Kreuz. Der Hintergrund ist der. Auch die Särge in den Gruften sind so ausgerichtet, dass der Verstorbene nach Osten guckt, Christus erwartet und schnell geweckt werden kann. So ist es auch nach außen hin bei allen geschehen. Aber diejenigen, die man dann auf dem Bauch liegend gefunden hat, sind kurz vor dem Schließen des Sarges auf den Bauch gedreht worden. Nicht von der Verwandtschaft, auch nicht von irgendwelchen Vorgesetzten, sondern von denen, die die Auftragsarbeiten zu erfüllen hatten, im Leben wie im Sterben. Und in der Regel war es dann so, dass diese Personen, sagen wir mal so, bei ihren Untertanen nicht besonders beliebt waren, dass die vermutlich zu dieser Sorte Mensch gehört hatten, die ihre Ellenbogen ausgefahren haben und sich selbstverständlich immer den größten Teil des Bratens geholt haben. Und dann war es so die kleine Revanche des kleinen Mannes, der den Sargdeckel schließen durfte, dass er diese Verstorbenen mal schnell auf den Bauch gedreht hat. Nicht um sie zu entehren oder sowas, sondern nur um ihnen beim zukünftigen Leben diese Position, ich komme als Erster dran, streitig zu machen bzw. zu vermasseln. Denn die Vorstellung war ja, wenn Christus da von Osten kommt, man erhebt sich, blickt ihn an und wer auf dem Bauch liegt, kann ihn nicht sehen. Und vermutlich stammt das Sprichwort, dass jemandem einer am allerwertesten vorbeigeht, genau aus diesen Geschichten. Ist also kein ebener Problem, kommt häufiger vor. Ist aber die Folge, wenn Menschen einander nicht so für voll und gleich nehmen, wenn der Konkurrenzkampf tobt, wenn man der Schönste, der Beste, der Schnellste und der Zuführerste sein möchte, dann kommt es zu solchen Blüten. Das war damals in Korinth so, dass die einen eben sich für besser gehalten haben. Das war im 16., 17., 18. Jahrhundert, denke ich, hier auch so, wie dann solche Grabfunde beweisen. Und es ist leider Gottes in unserer Gesellschaft heutzutage auch noch so. Wir nennen es nur dann freundlicherweise Leistungsgesellschaft. Und wir spornen unsere Kinder ja sogar an, wenn wir sagen, du musst der Erste sein und der Beste. Gegenprogramm hören wir eigentlich heute Abend. Gegenprogramm hat uns Jesus schon im Evangelium heute Abend gezeigt, wo er seinen Jüngern die Füße wäscht. Derjenige, der eigentlich über allem steht, er beugt sich und wäscht denen, die ihm folgen, seinen Schülern, seinen Jüngern, die Füße, das ist ein ungeheurer Akt der Demut. Und gleichzeitig auch ein klares Wort. Ihr nennt mich Herr und Meister und ich bin's. Und doch gebe ich euch ein Zeichen, dass keiner sich über den anderen überhebt, dass ihr Gemeinschaft pflegt, dass keiner sich für etwas Besseres dünkt als der andere. Tradition mit der Fußwaschung wird ja in unserer katholischen Schwesterkirche weitergeführt. Nur manchmal frage ich mich dann auch, ist es richtig verstanden, wenn der jeweilige Diözesanbischof dann 12 ausgewählten und ganz besonders verdienstvollen Männern die Füße wäscht. Vielleicht wäre es ganz gut, mal jemanden von der Straße zu holen, um dem Beispiel Jesu wirklich zu folgen. Nein, Jesu Antwort ist die, dass er sich selber gibt. Er selber opfert sich auf, er hinterlässt sich selbst in einer Art und Weise, dass er unendlich nah zu uns Menschen kommt. In Brot und Wein, sein Leib, sein Blut. Gott und Mensch begegnen sich. Er dient uns. Nicht nur allerdings mir, wenn ich da vor dem Altar stehe, oder dir, wenn du alleine dastehst und die Gaben empfängst, sondern dem Miteinander. Auch da gibt's manchmal ein Stolpern. Ich lade immer ein, beim Abendmahl sich die Hände zu reichen, als Zeichen der Verbundenheit in Christus. Mir ist es auch schon passiert, bei meinem ersten Abendmahlsgottesdienst in Weiden in der Michaelskirche, dass ich verständnisloses Kopfschütteln bei einer Frau geerntet habe. Die wollte mit ihren Nachbarn nichts zu tun haben beim Abendmahl, nur der liebe Gott und sie. Ganz energisch den Kopf geschüttelt. Aber das Mahl der Gemeinschaft, es verbindet Gott und Mensch und es verbindet Menschen untereinander. Es sorgt dafür, dass alle das Gleiche bekommen. Ganz egal, wer man ist, was man ist und wie man ist. Man ist Christus selbst. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi, fragt Paulus? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Und in diesem einen Leib, da gibt es keine unterschiedlichen Brotsorten, keine unterschiedlichen Körnchen, sondern der ist zu einem zusammengebacken, zusammengefügt aus den vielen Körnern, aber sie sind nicht mehr so unterschiedlich wie vorher. Und so lädt uns Christus ein, dass wir uns verbinden untereinander. Mit unseren Gedanken, mit dem Heiligen Mahl, dass wir gemeinsam in die eine Richtung schauen. Es muss nicht der Osten sein, wie in den Gruften alter Kirchen, aber in die Richtung schauen, in der Gott in unser Leben tritt, spüren und erfahren, wie er uns begleitet und so die beiden Beine, die unser Glaube hat, auch wirklich leben. Das eine ist das Wort, das Christus zu uns spricht. Das andere, das sind Leib und Blut, in denen er direkt zu uns und in uns kommt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.